direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Wir sind im 8. Kapitel. Es ist der 2. Vers. Wir sprechen über die 3 narzisstischen Kränkungen der Menschheit. Wir haben das ja letzte Woche schon besprochen. Sigmund Freud hat 1917 eine Schrift verfasst, ein Marketingmittel, haben wir letzte Woche herausgearbeitet, eine Schwierigkeit der Psychoanalyse, 1917 veröffentlicht. Und darin beschreibt er 3 fundamentale Kränkungen der Menschheit, die sie im Lauf ihrer Geschichte erlebt haben soll. Letzte Woche haben wir uns mit der kosmologischen Kränkung beschäftigt, der kopernikanischen Wende, die Gewissheit, nicht Zentrum des Universums, geschweige denn des Sonnensystems zu sein. Und wir haben ein bisschen herausgearbeitet, was das eigentlich bedeutet, inwieweit es auch wirklich eine große Kränkung ist. Und heute, wie schon angekündigt, gehen wir zur 2. Kränkung über. Und auch hier lese ich einfach mal direkt vor, was der gute Sigmund damals dazu veröffentlicht hat. Ich mache es ein bisschen kürzer, also ich lasse ein paar Sachen weg. Allerdings denke ich doch, dass der Sinn erhalten bleibt. Der Mensch warf sich im Laufe seiner Kulturentwicklung zum Herren über seine tierischen Mitgeschöpfe auf. Er sprach ihnen die Vernunft ab und legte sich eine unsterbliche Seele bei, berief sich auf eine hohe göttliche Abkunft, die das Band der Gemeinschaft mit der Tierwelt zu zerreißen gestattete. Es ist merkwürdig, dass diese Überhebung dem kleinen Kinde wie dem Primitiven und dem Urmenschen noch ferne liegt. Sie ist das Ergebnis einer späteren, anspruchsvollen Entwicklung. Erst wenn es erwachsen ist, wird es sich dem Tiere so weit entfremdet haben, dass es den Menschen mit dem Namen des Tieres beschimpfen kann. Es ist, bezieht sich hier auf das Kind. Wir wissen es alle, dass die Forschung Charles Darwins, seiner Mitstreiter und Vorgänger, vor wenig mehr als einem halben Jahrhundert dieser Überhebung des Menschen ein Ende bereitet hat. Der Mensch ist nichts anderes und nichts Besseres als das Tier. Er ist selbst aus der Tierreihe hervorgegangen. Seine späteren Erwerbungen vermochten es nicht, die Zeugnisse der Gleichwertigkeit zu verwischen, die in seinem Körperbau wie in seinen seelischen Anlagen gegeben sind. Dies ist aber die 2., die biologische Kränkung des menschlichen Narzissmus. Ja, was sind eure Gedanken dazu, abseits von dem leicht rassistischen Unterton, der wahrscheinlich der Zeit geschuldet ist, wenn er hier von Primitiven und Urmenschen spricht?
Also ich finde persönlich diese 2. narzisstische Kränkung wirklich eine spannende, ehrlich gesagt, nach wie vor. Und wo ich doch mit der ersten ein ziemliches Problem hatte, weil ich gesagt habe, das war ja doch so ein bisschen eher ein Marketing-Trick, würde ich hier wirklich sagen, das ist deswegen spannend, ob man das natürlich eine narzisstische Kränkung als solche bezeichnen sollte. Das ist eine andere Sache, aber es ist tatsächlich etwas, was eigentlich bis heute nicht so richtig bei den Menschen angekommen ist und für viele auch wirklich ein unerträglicher Moment ist und auch wirklich viele Menschen in große Schwierigkeiten bringt, muss man ganz offen sagen, wenn man tatsächlich den Menschen einfach nur auch als ein Tier ansieht, weil dann könnte man auch einfach klarerweise den Schluss ziehen, dass Tiere natürlich genauso wie der Mensch sind, also auch zum Beispiel von der Wertigkeit genauso sind. Und hier kommen ja auch sowas wie Wertigkeit rein. Und Wertigkeit hat natürlich eine große Rolle, beispielsweise für Einstellungen wie Vegetarismus, Veganismus, aber eben auch solche Sachen wie, dass tatsächlich, und das ist ja das, was Freud hier schreibt, dass man nicht mehr sich so zurückziehen kann, dass es irgendwie was gibt, was uns so besonders ausmacht. Und dann geht man tatsächlich aktiv auf die Suche, um irgendwie zu finden, dass da irgendwas geblieben ist. dann sind so erst noch die Emotionen gewesen, bis in die 60er Jahre. Die sind dann uns auch irgendwann weggenommen worden. Die gibt's nämlich auch. Jane Goodall hat es als erste im Prinzip richtig gut erkannt. Ganz, ganz beeindruckend. Vielleicht können wir darüber nachher noch sprechen. Ich habe da einen fantastischen Vortrag von ihr gehört, der mich sehr bewegt hat damals. In Japan war das. Und dann kamen eben andere Sachen dazu, zum Beispiel sowas wie Tools, Werkzeugnutzung, wo man bis heute sowas hört wie nur der Mensch kann das, und das ist halt auch ziemlicher Blödsinn. Auch das funktioniert nicht. Dann sowas wie Sprache, das wurde uns dann auch irgendwann genommen, weil diese komplexe Sprache wie wir wahrscheinlich wirklich nur bei Menschen ist. Aber was ist schon eine komplexe Sprache? Ist dann jemand, der nur eine leichte Sprache oder sprachähnliche Sachen macht, kein Mensch mehr? Und andere Tiere können offensichtlich auch sehr, sehr komplex kommunizieren. Beispielsweise in Infraschall Elefanten, wo man eben bisher nur nicht richtig zugehört hat, sozusagen. Also ich finde das ein sehr, sehr spannendes und freue mich auf dieses Kapitel.
Ja, Marius, Klaus hat schon angesprochen, was macht den Menschen besonders? Was zeichnet ihn als besonderes Tier aus?
Ja, ne. Ganz schwer zu sagen, weil vieles davon sind dann auch oft Allgemeinplätze oder Dinge, die man irgendwie mal sich selbst eingeredet hat. Aber wie Klaus gesagt hat, also alles, was wir an Kriterien setzen, wird uns irgendwann wieder genommen. Dann finden wir irgendwann Tiere, die eben auch Werkzeuge selbst herstellen, und sei es nur auf eine sehr einfache Art, aber trotzdem mehr als einfacher Werkzeuggebrauch. Ich weiß aber gar nicht, aber die Frage ist ja auch, wie relevant ist das für viele Menschen? Und auch hier würde ich sagen, ist das vielleicht gar nicht so kränkend für uns zumindest jetzt. Ich weiß nicht, wie es in der damaligen Gesellschaft war, im viktorianischen Zeitalter. Schwer zu sagen. Ich meine, Freud war in einer sehr privilegierten, heute würden wir sagen, Bubble. Also das ist, na, das hat viele Leute, was er so gesagt hat, gar nicht interessiert. Die haben das nicht mal mitgekriegt. Die hatten auch überhaupt nicht den Zugang zu entsprechenden Bildungskanälen. Also was, ja, ist das wirklich so eine Kränkung? Also was ich jetzt wieder so geredet habe, was mir so kam, ist es wirklich eine Abwertung oder ist es nicht zumindest jetzt in unserer westlichen auch Überflussgesellschaft, wir können uns diesen Luxus natürlich leisten, dass wir stattdessen eine Aufwertung des Tieres sehen, anstatt einer Abwertung des Menschen. Also ich habe jetzt sehr oft den Eindruck, dass es endlich eben auch durchdringt, teilweise, ne, wenn es darum geht, wird sowas auch im Grundgesetz verankert, dass wir eben Tiere nicht mehr wie irgendwas, was so disposable ist oder einfach nur für unseren Konsum und dann weg damit, sondern dass wir dann auch uns die Ressourcen erarbeitet haben, um mit Tieren besser umgehen zu können, weil wir eben nicht mehr darauf angewiesen sind, die zu schlachten, weil sie eine gute Eiweißquelle sind. Das heißt, es ist für mich eigentlich gar keine Kränkung, sondern eher das Gegenteil. Es ist ja eine Aufwertung des Tieres und damit eigentlich auch wiederum des Menschen. Wenn wir sagen, zum Leben gehört mehr als jetzt nur die menschliche Spezies, sondern wir sind in einem Kontext, was auch Tiere und Pflanzen mit einschließt. Insofern für mich keine Kränkung, aber es mag Leuten mit einer anderen Weltsicht, die auf eine stärkere Hierarchie setzen, wahrscheinlich anders gehen, wenn der Mensch von diesem Thron gestoßen wird.
Na, ich denke, dass besonders diese Kränkung immer noch Leute hat, die sich daran anstoßen. Also während man das geozentrische Weltbild einfach sehr, sehr, sehr schwer noch verteidigen kann und es eigentlich auch in zum Beispiel religiösen Kreisen nicht mehr vorherrschend ist, gibt es ja vor allem in den USA, aber auch hier in Deutschland und auch in anderen Ländern, die kreationistische Bewegung, die die Evolutionstheorie ablehnt und auch sagt, naja, die Erde ist halt 6000 Jahre alt. So, und wurde von Gott geschaffen, und dann wird sich immer gerne auf Genesis 1,28 berufen, wo denn drin steht, lasst mich das kurz nachgucken, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und erwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Also hier wird natürlich auch der Vorher, lässt sich in einer gewissen Lesart, ich bin mir sicher, dass da moderne Bibelauslegungen das anders sehen, aber halt auch zumindest eine textuelle Anweisung lesen, dass man doch bitte die Tiere sich zum Untertan machen soll. Also ich denke da schon, dass es da religiöse Kreise gibt, die das sehr wohl als Kränkung wahrnehmen, wenn jemand das behauptet, auch wenn sie es vielleicht anders nennen würden.
Du kannst auf jeden Fall damit sehr viel einfacher leben. Also das in jedem Fall, wenn du sozusagen einfach annimmst und einfach diese Kränkung nicht mitmachst und dich tatsächlich darauf berufst. Aber ich bin dir ja ins Wort gefallen, Marius, sorry.
Nee, weil was Niklas jetzt gesagt hat, ist ja trotzdem, also da interpretiert vielleicht Freud auch ein bisschen mehr rein, als Darwin gesagt hat, weil Darwin hat jetzt nicht irgendwie gesagt, wir sind dadurch alle gleichwertig oder es ist alles nur, weil wir verwandt sind, heißt es ja nicht, dass alles gleich ist. Also es ist immer noch ein Unterschied, ob ich ein Frosch bin oder ein Mensch oder ein Affe oder ein Vogel. Also nur weil wir verwandt sind, impliziert es ja nicht unbedingt, dass wir austauschbar wären oder dass es keine Unterschiede zwischen uns geben würde. Also wir haben halt nur durch die Intelligenz und die Sprache ökologische Nischen besetzen können, die in dieser Vielfältigkeit anderen Spezies, denen das nicht so möglich war. Daraus kann man schon auch irgendwie ableiten, dass wir in mancher Hinsicht anderen überlegen sind, was zum Beispiel die Besetzung von Lebensräumen angeht. Also ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt, dass wir jetzt deswegen sagen müssen, ja Mensch, Tier, alles das Gleiche, das stimmt ja auch nicht. Das hat Darwin meines Wissens ja auch nicht so behauptet, dass jetzt, ne, alles irgendwie das Gleiche ist, ob jetzt ein Einzeller oder ein Vielzeller oder ein Säugetier. Also da wird auch schon ein bisschen eine Kränkung konstruiert, die jetzt aus Darwin selbst, so zumindest nach dem, was ich weiß, gar nicht so direkt herauslesbar ist.
Ja, ja, das ist völlig richtig. Und es ist natürlich so, es ist unbestritten, denke ich, selbst wenn du eine sehr, sehr evolutionäre Sichtweise einnimmst, dass wir eben wie kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten tatsächlich das Habitat selbst gestalten können. Das ist sehr unzweifelhaft. Also, dass wir auch Habitate, also ich meine, es gibt wahrscheinlich erfolgreichere Spezies, die andere Habitate tatsächlich nachhaltig bevölkern. Das gibt's vermutlich schon. Also nehmen wir einfach mal Tiefseewesen, die vielleicht tausende von Jahren einfach in andere Regionen, andere Temperaturzonen ziehen und sich daran anpassen, dass uns vielleicht nicht gelungen ist. Aber andererseits, wir können es vielleicht nicht besonders nachhaltig, aber wir können eben tatsächlich Dinge gestalten, das ist eben das, dieses aktiv gestalten und nicht einfach nur sich anpassen wie kein anderer. Und das nimmt uns auch keiner, selbst wenn man sozusagen bei dem anderen tatsächlich eine Kränkung vielleicht sieht. Aber auch da ist es ja so, Freud nimmt halt bewusst dieses Kränkung oder dieses Narzissmus, diese narzisstische Kränkung, um natürlich auch wirklich wiederum eine Story zu haben. Das ist schon relativ klar. Trotzdem finde ich es aber am interessantesten. Also ich finde es eben interessanter als das andere Beispiel, weil das andere uns wirklich, was ich ja letztes Mal gesagt habe, nicht betrifft. Aber bei diesen Punkten kommen wir wirklich öfters mal an den Punkt, dass es sehr viele Gruppen gibt, die immer wieder das verteidigen wollen. Also es gibt tatsächlich so eine gewisse Persistenz, verteidigen zu wollen, dass wir was Besonderes sind. Aber du hast recht, das ist eigentlich nicht Darwin, sondern das ist eigentlich vielleicht eine Verbrämung oder eine Falschinterpretation von Darwin. Ja.
Da muss man allerdings dazu sagen, dass natürlich auch jetzt, wenn man jetzt wirklich von Kränkungen von jemandem sprechen, der vielleicht hoch auf der Narzissmus-Skala scored oder der vielleicht auch sogar eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dass der sich natürlich oder die sich natürlich auch von etwas kränken lässt, was absolut nicht als Kränkung gemeint ist. Also da kann man vielleicht so diese Parallele herziehen. Und auch wenn Darwin das nicht als Kränkung formuliert hat, heißt es ja nicht, dass es nicht auch als Kränkung aufgenommen werden könnte. Genauso wie Kopernikus auch jetzt nicht sich hingesetzt hat und gesagt, so, den da oben, den zeige ich's, sondern hier halt einfach sozusagen Wissenschaft betrieben hat. Darum geht es ja, um Wissenschaft und wie sie das Selbstverständnis des Menschen angreift oder die allgemeine Vorstellung angreift. Was ich immer finde in dieser ganzen Spezies-Diskussion, es offenbart eine unfassbar engstirnige Konzeption von Leben, die ich sehr amüsant finde in einer gewissen Art und Weise. Denn wir müssen uns erstmal die Befundlage angucken. Was sehen wir? Wir sehen, dass Tieren eher Empathie entgegengebracht wird und auch sie auch eher mit menschlichen Eigenschaften versehen werden, wenn sie phylogenetisch näher an uns dran sind. Also je näher sie mit uns verwandt sind, desto eher schreiben wir ihnen menschliche Eigenschaften zu. Das sieht man ganz krass bei den Primaten, unseren nächsten Verwandten. Das strahlt dann runter auf Hunde, Katze, was weiß ich. Ganz unten sind halt die Insekten. So, mit denen haben wir nicht wirklich viel gemein. Und die, mit denen, ja, die, denen weisen wir keine Emotionen zu, denen weisen wir keine Consciousness zu. So, das ist erstmal so diese intuitive Befundlage. So, und dann muss man ja noch weitergehen, denn Leben ist ja nicht nur alles Tierische, sondern auch alles Pflanzliche. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also als Argument nimmt, zum Beispiel, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt und das Argument oder die Begründung heranzieht, ich möchte nicht, dass ein Lebewesen durch mich zu Schaden kommt, ist das Ziel zwar sehr edel und moralisch sicherlich auch unterstützend, das Argument ist aber leider halt falsch, weil das, wie gesagt, einfach nicht die biologische Tatsachen widerspiegelt. Und zum Thema, dass der Mensch halt, also der Mensch ist ein biologischer Kosmopolit, er ist überall auf der Welt zu finden. Allerdings ist natürlich seine Anzahl verschwindend gering. Also vielleicht als Fact, es gibt eine Blaualge, ein Cyanobakterium, was für die Hälfte, wo geschätzt wird, dass diese einzige Spezies für die Hälfte der Sauerstoffproduktion in unseren Gewässern verantwortlich ist. Sie heißt Proclocorus marinus und es gibt 10 hoch 27 Exemplare von dieser Spezies. So, geschätzt.
Könnten 10 auch 10 hoch 28 sein, was dann schon nochmal ein großer Unterschied ist.
Ja, allerdings muss man sagen, 10 hoch 27, das ist mehr als es Sterne im beobachtbaren Universum gibt. Und als Zahl sind das 3 Quadrilliarden dieser Bakterien. So, diese Bakterien haben einen unfassbaren Evolutionserfolg, wenn man das sich jetzt mal anguckt, im Bereich Verbreitung, im Bereich Zeit, wohingegen halt die, ja, 10 hoch 9 sind es ja dann, Menschen auf der Welt eher abstinken im Grunde genommen.
Ja, du hast da einen ganz, ganz spannenden Punkt reingebracht. Du hast vorhin ja die These aufgestellt, dass die phylogenetische Abstammung tatsächlich maßgeblich tatsächlich die Wertigkeit für viele Menschen darstellt. Und das Spannende ist, es gibt da ein bisschen eine Abweichung davon, die du gerade genannt hast. Nämlich zum Schluss ist es eben nicht die biologisch korrekte phylogenetische Abstammung, sondern die gedachte oder wahrgenommene phylogenetische Nähe. Und das kann man sehr schön zeigen am Beispiel des Schweins, des Hausschweins. Das Hausschwein ist uns, wie viele wissen, sehr, sehr nahe, aber man geht um mit dem Schwein wie mit einem Schwein. Also man sagt nicht umsonst alles mögliche Negative mit Schweinen. Und ich habe mal ein kleines, über Jahre hinweg immer in meiner Vorlesung ein kleines Beispiel genannt. Damals habe ich über Emotionspsychologie gelesen und habe eben tatsächlich erzählt von, was weiß ich, wie schwierig das ist für Menschen, Schwein zu essen. Und die Leute haben gesagt, ja, überhaupt nicht schwierig, das ist Schweinsbraten, gibt's doch. Und es gibt alles Mögliche, es gibt Schweinshaxen und was weiß ich. Und dann habe ich auch so Bilder gezeigt von Gerichten mit Schweinen. Und ganz viele haben dann gesagt, oh, das ist lecker und toll und boah, das macht mir Appetit und so weiter. Und ich habe die natürlich bewusst in eine Falle gelockt, weil ich habe dann irgendwann diese Bilder ausgetauscht und es waren dann so, irgendwann merkte man, das war so ein bisschen andere Gerichte. Erst war das noch so tatsächlich Teile von Schweinen in einem Bock und dann war das tatsächlich irgendwann, das ist authentische Bilder gewesen von, habe ich nicht selber gegessen, habe ich auch gar nicht selber gesehen, sondern ich habe es aus dem Internet gehabt. Das waren tatsächlich Hundewelpen, die da dargereicht worden sind bei einer Garküche in China. Und Leute waren wirklich vollkommen schockiert und haben gesagt, was machen Sie? Das sind Bernhardiner. Das waren Bernhardiner-Welpen. Und danach habe ich einen Bernhardiner gezeigt. Der Bernhardiner steht uns nicht wirklich näher, biologisch, aber eben von der Wahrnehmung her ist der ganz, ganz nah an uns. Und die Leute waren wirklich schockiert. Und das zeigt was ganz Interessantes, weil man kann natürlich mit Recht schockiert sein über solche Bilder, weil das ist was ganz Furchtbares, sowas Wunderbares wie eine Welpe zu essen, vom Bernhardiner abstammend. Aber es ist eben jetzt erstmal interessant zu konstatieren, dass beispielsweise ein Kalb, ein kleines oder ein Lamm, ein besser gesagt noch vielleicht ein kleines Milchlamm, was also tatsächlich noch an der Mutterbrust im Prinzip hängt, in unserer Kultur einfach weggespeist wird und als Delikatesse gegessen wird, weil man einfach sagt, das ist weiter entfernt. Also da macht man genau das, was du vorhin gesagt hast. Das ist mir ferner. Ich habe damit keinen Bezug. Also es geht vor allem um persönliche Bezüge und dann wirst du als etwas auserkoren, was auf einmal heilig ist. Sowas wie Katzen bei uns oder eben Hunde. Und das ist wiederum sehr, sehr psychologisch. Und ob man deswegen trotzdem sprechen kann davon, ja, dass die irgendwie, dass die sozusagen auch uns wirklich näher sind. Eins ist klar, man attribuiert auf sie auch ganz viele menschliche Aspekte. Man erzählt zum Beispiel, dass die eigene Katze Emotionen hat, dass die eigene Katze mitdenkt und so weiter. Und das ist tatsächlich ein unerträglicher Gedanke. Und solange man nicht weiß, dass die Schweine eigentlich unglaublich empfindsam sind und ganz, ganz viel tolle Sachen können, kann man eigentlich ein Schwein essen. Und wenn man das irgendwann mal reflektiert hat, ist es schwierig. Also ein sehr, sehr, sehr spannender Aspekt. Und deswegen finde ich eben diese biologische, narzisstische Kränkung so spannend.
Sprechen wir noch mal darüber, was wir vorhin angerissen haben, diese Besonderheit des Menschen. Ich habe mich damit auch beschäftigt und ich bin eben zum Schluss gekommen, na ja, alles, was wir jetzt für uns postulieren, als das macht uns besonders, gibt es in Abstufung im Tierreich oder in den übrigen Spezies auch. Also es ist ein dimensionaler Unterschied mit dem, wie gesagt, mit der wahrscheinlich jetzt keinen so klaren Schnitt erlaubt, wie er manchmal dargestellt wird. Man muss natürlich sagen, dass die menschliche Sprache komplexer ist als alles, was wir aus dem Tierreich kennen und auch gewisse Eigenarten hat, nämlich dass sie zum Beispiel rekursiv ist, also auf schon Gesagtes Bezug nimmt, dass sie zu enormer Time Travel sozusagen in der Lage ist, also dass ich Dinge besprechen kann, die in ferner Zukunft liegen oder in ferner Vergangenheit stattgefunden haben. Wir müssen konstatieren, dass unser Werkzeuggebrauch extrem fortgeschritten ist, sodass wir sogar von Technologie sprechen. Also da gibt es manchmal so eine konzeptuelle Ungenauigkeit, dass gesagt wird, naja, auch Tiere benutzen Technologie. Ja, das sie benutzen Werkzeuge. Einigen wir uns darauf und kein Tier benutzt zum Beispiel Kompositwerkzeuge. Also da spricht man davon, dass man Werkzeuge miteinander kombiniert, um halt ein neues Werkzeug herzustellen. Das ist eine Eigenart, die nur dem Menschen und seiner Vorfahren zu eigen ist. Das erzähle ich immer manchmal in meinen Seminaren und dann schiebe ich aber immer hinterher, warum sollten die Tiere das auch machen? So, wenn ich jetzt einen Menschen nehme und ihn in die Tiefsee schmeiße, wird er recht schnell umkommen. Dann kann ich natürlich sagen, guck mal, dieser Mensch ist schlechter als der Quastenflossler, der da unten lebt. So, aber das ist ja überhaupt keine Dimension, mit der ich diesen Vergleich anstelle. Ich bewerte ja auch nicht, jetzt krasses Beispiel, ich bewerte ja auch nicht meinen Ofen, wie er meine Wäsche wäscht und meine Waschmaschine, wie er meine Tiefkühlpizza zubereitet, wie sie meine Tiefkühlpizza zubereitet. So, das sind ja unterschiedliche Dimensionen und jedes Lebewesen auf dieser Erde hat ihre eigene Überlebensstrategie gefunden und es schickt sich nicht oder es ist unsinnig, zu sagen, ja, aber diese Überlebensstrategie ist besser als oder schlechter als die andere. Solange die Spezies überlebt, ist die Überlebensstrategie gut, weil das ist das Ziel der Überlebensstrategie, zu überleben. Und deshalb muss man sagen, dieser ganze, also selbst wenn man jetzt irgendwie so diesen, jetzt sagt, das und das und das und das macht den Menschen besonders, muss man halt sagen, naja, aber es macht auch den Hai besonders, dass er Kiemen hat oder also
richtig,
also oder die Fische.
Was den Menschen allerdings wirklich ausmacht, ist, dass er permanent bestrebt ist, genau diese Liste weiterzuführen und überhaupt aufzumachen. Also da sind wir vielleicht ja schon wirklich beim Narzissmus. Also es ist ihm schon wichtig, dass er das immer wieder zeigt, offensichtlich, also wir wissen es auf jeden Fall nicht, aber Walhaie machen das wahrscheinlich seltener. Also, dass sie tatsächlich anfangen, Listen aufzustellen, was sie besser können als die Menschen oder als Wale oder als Haie oder was weiß ich. Finde ich, ist auf jeden Fall sehr, sehr bemerkenswert. Und man sieht das tatsächlich. Und ich sehe schon eines, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die wirklich diese Listen führen. Also die wollen irgendwo was, was sie ausmacht gegenüber den Tieren. Also wir haben das ja ganz oft in unseren Vorlesungen. Ich glaube, Niklas, du gehörst auch dazu, dass wir manchmal von uns einfach als Tiere sprechen. Ja, was natürlich in einer gewissen Weise falsch ist, weil wir sind eben Menschen. Das ist halt, per Definition sind wir keine Tiere. Aber es ist eben einfach eine Definition, die vom Menschen gemacht worden ist. Es ist völlig opportun, dass er das macht. Es ist trotzdem so, laut Darwin sind wir halt einfach erstmal hochentwickelte Tiere, die aber nicht über einem anderen stehen, sondern einen anderen Weg gegangen sind. Das ist alles. Und dann eben bestimmte Sachen, weil die offensichtlich wichtig oder gut waren für die Anpassung, tatsächlich weiterentwickelt haben und weiterentwickelt haben, wo eben beispielsweise der Affe, wie man eben immer sagt, eben irgendwann aufgehört hat, zum Beispiel Sprache wirklich weiterzuentwickeln. Also offensichtlich ist das ja nie erfolgt.
Aber ich stoße mich jetzt trotzdem an diesen Begriff Narzissmus noch, weil das nicht die einzige Motivation ist, um so eine Grenze zu ziehen. Was Niklas jetzt gemeint hat mit diesen Kompositwerkzeugen, da steckt wahrscheinlich schon der Wunsch dahinter, den Menschen als irgendwas Besonderes weiterhin zu führen, indem ich solche Listen aufmache. Es gibt theologische Argumente, die dann mit Gott argumentieren, dass der Mensch etwas Besonderes sei. Aber ich glaube nicht, dass hinter all diesen Argumenten immer ein Narzissmus stecken muss, sondern manchmal vielleicht auch ganz einfach die Angst, wenn der Mensch seine Sonderstellung verlieren würde, hätte das wahnsinnige gesellschaftliche Implikationen. Das würde eben nicht unbedingt Tiere auf, sondern Menschen abwerten. Dann sagt man irgendwann, naja, schau her, das sind Menschen mit Behinderung, deren Leben ist doch eh nichts wert oder so. Also wenn ich einmal diese Grenze aufweiche zwischen Mensch und Tier, kann es eben auch in die falsche Richtung kippen, in eine sehr gefährliche Richtung. Und auch deshalb kommt vielleicht oft dieser Wunsch, den Menschen als Ganzes, die Menschheit als Ganzes, in so einer besonderen Stellung zu halten, weil man ihnen sagt, nee, auch wenn jemand kognitiv zum Beispiel beeinträchtigt ist oder körperlich, also all das macht nichts, weil es sind Menschen und für Menschen stehen wir ein, ganz egal, was mit ihnen passiert ist oder wie es denen geht. Und auch diese Angst, diese Grenze aufzuweichen, kann ein Grund sein, warum diese Sonderstellung verteidigt wird und nicht immer nur, weil Menschen irgendwie glauben, oh, wissen was Besonderes. Also auch da gibt es verschiedene Ansätze und ich würde das jetzt eben ja vielleicht ein bisschen differenzierter sehen, was mir jetzt im Gespräch ja gerade so kommt. Es gibt viele Motive, diese Sonderstellung zu rechtfertigen. Narzissmus ist nur eine und vielleicht noch nicht mal die treibende dahinter.
Wobei man natürlich sagen muss, Anekdote aus der klinischen Psychologie, dass Narzissmus sich nicht unbedingt zum Beispiel durch, wie allgemein geglaubt, durch einen stetig hohen Selbstwert auszeichnet, sondern eher durch einen sehr, sehr schwankenden Selbstwert und auch jemand, der sehr narzisstisch ist, eigentlich ein sehr instabiles und negatives Selbstkonzept auch aufweist, was sich dann mit dem positiven Selbstkonzept abwechselt. Und da könnte man natürlich auch sagen, also wenn man so aus dieser Motivation heraus hat, oh Gott, ich bin ja auch nur ein Tier, ich bin ja auch nur auf dieser Erde, ich habe überhaupt keinen Grund hier zu sein, ich bin auch nur das Zufallsprodukt ja von Jahrmilliarden an Evolution, ich muss jetzt schnell was finden, was mich besonders macht. Also das könnte man auch in diese Richtung stricken. Grundsätzlich allerdings stimme ich dir absolut zu, wenn es eben darum geht, diese ethischen Implikationen daraus abzuleiten. Ne? Weil wenn du sagst, naja, Das ist halt einfach nur ein Tier, wie jedes andere auch. Und wir wissen alle, wie wir in dieser Gesellschaft oder auf der Welt mit Tieren umgehen. Nicht nur unbedingt mit Nutztieren, sondern auch mit Tieren, mit Wespen, mit Spinnen, was weiß ich. So, wenn man jetzt diesen gleichen moralischen Status auch den Menschen zuwiese, dann gäbe es, also, dann wäre Mord überhaupt kein Problem. So. Oder zumindest weniger ein Problem, als es heute ist. Das Problem hierbei ist natürlich auch, dass eben der Mensch diese Bewertung vornimmt. Und was Klaus vorhin gesagt hat, dass dieses Fass eben aufgemacht wird, würde ich halt so ein bisschen, das ist halt so ein Nebenprodukt der Tatsache, dass es der Mensch überhaupt aufmachen kann. Kognitiv, conscious, von der Consciousness, vom Bewusstsein her, dass man irgendwie sich so denkt, so, ui, hier bin ich, das bin ich, warum habe gerade ich diese Fähigkeit, warum haben das andere nicht, was bringt es mir, was ergibt sich daraus und was sich eben daraus ergibt, ist eben dieser moralische Spalt, der geöffnet wird zwischen Bewusstsein und Nichtbewusstsein.
Ich fand es jetzt sehr, sehr wichtig, was der Marius gerade gesagt hat, was für Wissenschaftler eigentlich auch essentiell ist, dass man genau so vorgeht. Nämlich, er hat gesagt, mag sein, das kann sogar Narzissmus sein, aber wir dürfen eines nicht vergessen, wir haben hier einen Effekt, beispielsweise eine Reaktanz des Menschen oder überhaupt eine Reaktivität des Menschen, etwas nicht unbedingt einfach direkt anzunehmen. Und das wird mit Narzissmus übersetzt. Und ja, kann sein, dass da auch Narzissmus manchmal drinsteckt, aber es gibt eben auch andere Erklärungen. Und so sollte man immer vorgehen, eigentlich in der Wissenschaft. Ich habe zum Beispiel ein Motiv noch, was mir einfach in den Kopf kommt, das ist der schiere Wunsch, sich selbst zu identifizieren, zu wissen, was man ist, für was man steht. Und dann ist das, finde ich, was ganz, ganz Wunderbares, das auch vielleicht abzugrenzen. Ganz, ganz unangenehm und eklig wird es, wenn man sich wirklich absetzen will in einer positiven Weise, dass man einfach sagt, die anderen sind eben unter mir und das ist eben auch nur ein Getier, mit dem man alles Mögliche machen kann und etwas ableitet, was völlig inakzeptabel ist. Das wollte ich einfach nur nochmal dazu sagen.
Genau, das ist ja, wir sehen es ja sehr gut in Sachen wie dem Sozialdarwinismus, wo Evolutionstheorien auf gesellschaftliche Systeme übertragen werden. Du sagst, was da rauskommt, ist einfach eklig dann, weil.
Ja, also besonders dieser Sozialdarwinismus, ne? Also unsere soziale Organisation funktioniert eben nicht mehr nach der natürlichen Selektion. Also das kann man vielleicht auch nochmal dem Menschen zuschreiben, dass halt wir im Grunde genommen so ein bisschen die natürliche Selektion innerhalb unserer Spezies sehr, sehr verlangsamt haben, beziehungsweise manchmal sogar ausgesetzt haben. Was natürlich nicht heißt, dass wir als Spezies immun gegenüber der natürlichen Selektion sind. Definitiv nicht. Aber halt, dass man deshalb, dass es unsinnig ist, diese Prinzipien von Darwin auf unser soziales, auf extremer Kooperation basierendes System anzuwenden und zu sagen, hier der Stärkste setzt sich durch. Nein, das, was konstituierend für den Menschen ist, ist eben nämlich, dass den Schwachen geholfen wird und dass sie sozusagen jetzt extrem martialisch ausgedrückt im Genpool gehalten werden, obwohl sie theoretisch, würden sie auf sich gestellt sein, rausfallen. So, und das ist eben das, was man auch sagen kann, das ist bemerkenswert bei der menschlichen Spezies, dass man sagt, okay, gut, wir helfen einander, wir setzen uns füreinander ein und wir zeigen Mitgefühl, Solidarität etc. pp. Wobei es natürlich auch diese eklige andere Seite gibt, die für ganz viel Leid gesorgt hat.
Aber dann hast du jetzt eigentlich gerade das beste Argument dafür geliefert, dass der Mensch doch irgendwie was Besonderes ist, wenn er sich quasi als einzige Spezies aus dieser darwinschen Tretmühle befreien konnte und auch für Schwächere quasi Verantwortung übernehmen. Auch das wird es im Tierreich geben, ne? Dass in einer Affengemeinschaft oder so auch schwächere Tiere nicht einfach zurückgelassen werden. Aber es ist doch was bei uns sehr ausgeprägt ist, dass wir aktiv versuchen, Kranken zu helfen, Schwachen zu helfen und nicht einfach nur sie mit durchzufüttern, weil sie jetzt schon mal da sind. Also das ist schon vielleicht ein gutes Argument für diese Sonderstellung.
Naja, aber da würde ich zwei Dinge immer anbringen als Gegenargument. Erstens, wie schon gesagt, die Spezies an sich ist immer noch der natürlichen Selektion unterworfen. Und es gibt jetzt wahrscheinlich auch ganz viele Evolutionsbiologen und Paläontologen, die mich köpfen für dieses Viertelwissen, was ich hier zu preisgebe. Aber das ist zumindest meine Sicht auf die Dinge. Nämlich so, das bedeutet, wenn sich die Umweltbedingungen auf der Erde radikal ändern, wie zum Beispiel durch die Beschleunigung, durch den menschengemachten Klimawandel, werden wir aussterben. Punkt. So, da kann so viel Solidarität wie möglich hilft uns da nicht, wenn die Temperatur auf der Erde ein Leben hier nicht mehr möglich macht. So, da hilft es auch nicht, wenn ich jemanden in den Arm nehme und ihn tröste. So, das ist der erste Punkt. Zweitens, zweitens, der Evolutionserfolg des Menschen ist gegen den kosmologischen und geologischen Zeitrahmen verschwindend gering. Ich habe schon die Cyanobakterien angesprochen, die Blaualge, das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Die erste Blaualgenart gibt es seit 2,4 Milliarden Jahren auf diesem Planeten. Ne? Zur Einordnung, die Erde ist ungefähr 4,5 Milliarden Jahre alt und Leben gibt es auf diesem Planeten seit 4 Milliarden Jahren. So, Homo sapiens tritt auf die Bühne der Erde vor 300.000 bis 200.000 Jahren. So, das ist verschwindend gering. Jetzt könnte man sagen, na gut, aber wir sind ja hier, um zu bleiben. Also die Frage ist jetzt, wie charakterisiert man, wie misst man Erfolg? Und wenn man sagt, na ja, gut, Zahl, haben wir gesagt, stinken wir gegen die Blaualge ab, ne? 10 hoch 27 gegen 10 hoch 9, da ist ein gigantischer Unterschied. Jetzt kann man sagen, na gut, aber vielleicht ist die Spezies am besondersten, die am längsten auf diesem Planeten bleibt. So, oder genau. Hier haben wir allerdings ein weiteres Problem, nämlich die stellare Evolution der Sonne. So, unsere Sonne verbrennt die ganze Zeit Wasserstoff, es findet Kernfusion statt und wenn dieser Wasserstoff aufgebraucht ist, verändert sich die Sonne und wird sich aufblähen zu einem roten Riesen. So, aktuell ist sie ein gelber Zwerg, sie wird zu einem roten Riesen werden. Das bedeutet, dass die Temperatur auf der Erde steigen wird und irgendwann wird die Erde sogar eventuell verschluckt und in die Sonne stürzen. Dieser Punkt, an dem die Temperatur auf der Erde so weit steigen wird, dass sie ohne technologische Hilfe auf der Oberfläche nicht mehr bewohnbar ist, wird geschätzt auf 1,3 Milliarden Jahre. So.
Das ist ja wenigstens ein bisschen Hoffnung drin.
Ja, ja.
In all dem Gesagten.
Das bedeutet für menschliches Leben unbewohnbar und in 2,1 Milliarden Jahre, da ist natürlich plus minus 0,1 vielleicht oder ein bisschen mehr, wird es kein Wasser mehr auf der Erde geben. Und Wasser gestütztes Leben wird unmöglich werden. So, jetzt, und wenn man das jetzt mal zusammenrechnet und sagt, naja gut, wenn wir jetzt wirklich ab heute noch 1,3 Milliarden Jahre lang leben, haben wir 1,3 0,0003 Jahre auf diesem Planeten überlebt. Das ist immer noch weniger als die Blaualge. Wir kommen an diese Blaualge in puncto Zeit nicht mehr ran.
Aber das ist ja auch kein Kriterium. Also wenn ich jetzt sage, dass wir was Besonderes sind, weil wir uns aus der Evolution befreit haben, und wenn es erst seit gestern wäre, wäre es immer noch so, dass es was Besonderes wäre. Also wie lange die Blaualge schon hier ist, hat doch damit eigentlich nichts zu tun, oder?
Na doch, weil das hier zeigt, dass wir letztendlich wieder zurückfallen. Also wenn wir glauben, dass wir uns vollkommen daraus befreit hätten.
Das habe ich ja nicht gesagt, vollkommen, aber wir haben es. Und wenn es erst ein Tag ist, wäre auch schon was Besonderes. Also von Vollkommenheit oder Ewigkeit habe ich jetzt nicht geredet.
Na gut, also ich habe einfach nur, also das wären immer meine Gegenargumente, wenn man halt sagt, also für mich löst es das auf, indem ich halt sage, naja, gut, aber was bringt es dir denn, wenn ich mich jetzt 3-4 Tage daraus befreit habe, am Ende sterbe ich eh aus.
Also ja, aber das ist ja kein Kriterium. Das ist ja vielleicht, zeichnet uns ja besonders aus. Also
dann, sonst brauchen wir auch keinen Podcast. Dann können wir uns wieder zum Sterben aufs Sofa legen, wenn in 1,3 Milliarden Jahren eh alles vorbei ist. Das ist ein Totschlagargument.
Wieso? Das war nur ein Argument bezüglich der angeblichen Vormachtstellung und Besonderheit des Menschen. So, also damit will ich nicht sagen, dass das, was Menschen tagtäglich tun und auch tagtäglich für Mitmenschen tun oder für Tiere oder für diesen Planeten bedeutungslos ist. Überhaupt nicht. Es gibt keinen Grund, diesen Zeitrahmen, den ich gerade geschildert habe, anzunehmen. Es sei denn, man möchte irgendwie Evolutionserfolg quantifizieren. Und da muss man halt sagen, dass das obere Limit, was uns gesetzt wird, wenn man Evolutionserfolg so quantifizieren möchte, dass man einfach die Zeit misst, in der eine Spezies überlebt, einfach gedeckelt ist.
Also ich sehe ja insgesamt eigentlich diese Frage, ob der Mensch was Besonderes ist oder was der Mensch ist. Das ist ja die wesentliche philosophische Frage, was ist der Mensch? Als ein unglaublich fruchtbares Forschungsprogramm, das vielleicht das wichtigste Forschungsprogramm, was wir jemals hatten, nämlich daraus erwachsen. Also erstmal sind da ganz, ganz viele blödsinnige Antworten gekommen. Und viele der blödsinnigen Antworten haben wir heute auch referiert. Also, dass er, was weiß ich, bestimmte Sachen eben besser kann. Und ich meine, es ist ein tolles Forschungsprogramm daraus trotzdem geworden, weil man immer wieder zeigen wollte, wie viel besser der Mensch ist oder was er besser kann oder was er als einziger kann, das ist ja das Entscheidende. Und deswegen tatsächlich sich endlich mal die Mühe gemacht hat, natürlich wollte man das nicht wirklich, aber andere wollten das dann, die dann eben gezeigt haben, nein, das ist eben nicht so. Und wir haben so unglaublich viel über die Natur, über Tiere, über Pflanzen und so weiter kennengelernt, bis hin zu der These, dass eben vielleicht bestimmte Pflanzen, die wir heute noch als Pflanzen ansehen, vielleicht Tiere sind. Und dass eben zum Beispiel sowas wie Pflanzen, vielleicht auch sowas wie, vielleicht sind es keine Emotionen, aber irgendwie tatsächlich sowas wie Fühlen haben. Und da wird es dann einfach spannend. Und deswegen sehe ich das ja als das, ja, die biologische, also wenn es sowas gibt wie eine biologische, eine Kränkung auf dieser Ebene, dann war es auf jeden Fall hilfreich, um viele blödsinnige Antworten erst zu geben, aber dann sehr, sehr tolle Forschungsprogramme zu entwickeln, um diese blödsinnigen Antworten tatsächlich zu entkräften. Und deswegen bin ich eigentlich fast dankbar, dass es eben diese Art der Denkweise gab, die ja für mich eben vor allem darauf abzielte, Identität zu schaffen, weil sie eben so ganz, ganz viel eben aufgedeckt hat auf dieser Welt. Und ein Beispiel ist eben dieses, dass Tiere zum Beispiel Emotionen haben. Oder das, was eben wirklich spektakulär ist. Also das darf man eben nicht vergessen. Bis vor 50, 60 Jahren war das unmöglich zu denken. Und es wurde einfach dann untersucht. Man hat sich einfach mal die Mühe gemacht und hat es eben rausgefunden. Und das ist eben ziemlich beeindruckend, dieses Forschungsprogramm mittlerweile.
Und vielleicht nochmal auf das Argument, dass wir was Besonderes sind, weil wir es geschafft haben, eben so diese natürliche Selektion zu stoppen. Die Frage ist ja, inwieweit wir das als wieder auch als Kriterium nehmen. Es gibt auch irgendwie mal ein Tier, was es geschafft hat, das erste Mal, weiß ich nicht, sehr infantil gesagt, in den Wald zu kacken. So.
Wolltest du vielleicht jetzt wieder deinen Hund vom letzten Mal rausholen, der es schafft? So.
Okay, also
ja.
was meinst du jetzt damit ganz genau?
Naja, also nur weil es eine Spezies das erste Mal geschafft hat,
ja, okay,
ist es ja nicht, ist es ja nicht was Besonderes. So, wir setzen, also da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir Stand jetzt die einzige Spezies sind, mit der wir uns darüber unterhalten können, was denn eine besondere Spezies ausmacht. Und da sagen wir halt, naja, wir kennen dieses Prinzip, dem sind alle Tiere unterworfen und wir haben es halt das erste Mal geschafft, da rauszugehen. Naja.
Das ist ja nicht beliebig. Also das war ja gerade das Argument von Freud, Edge Darwin. Und jetzt kann man auch sagen, nee, Edge Darwin, deshalb sind wir was Besonderes. Also so beliebig würde ich das nicht nehmen, einen Hund, der jetzt in den Wald kacken kann, oder?
Na, es ist die Frage, welche Bedeutung du dem Ganzen zu misst. So, ob du jetzt sagst, okay, das, was jetzt erreicht wurde, ist so signifikant, dass es ja nicht nur was Besonderes ist, weil besonders ist vieles. So, es gibt Insekten, die schießen mit Wasserstrahlen Beute aus dem Himmel. So, es gibt
ja, und es gibt sogar einzigartige Sachen, genau. Ja, also es gibt
ganz, genau. Ganz, ganz viel Besonderes, ganz, ganz viel Einzigartigkeit in der Natur. Die Frage ist halt jetzt, ob sich aus dieser Einzigartigkeit, und das ist eben der nächste Schritt, eine moralische Überlegenheit ergibt, die dann wiederum gekränkt wird. Und da würde ich halt sagen, naja, das Besondere des Menschen qualifiziert ihn nicht zur moralischen Überlegenheit. Das wäre halt mein Punkt.
Ja gut, moralische Überlegenheit wäre nochmal ein anderes Thema. Aber hier hat ja Freud dieses Fass aufgemacht und Darwin herangezogen. Insofern wäre eine Entkräftung über Darwin schon ziemlich stichhaltig, um zu sagen, ja, wo ist denn jetzt der Narzissmus, wenn wir die Ersten sind, die vielleicht wirklich sich daraus aus genau dieser Tretmühle befreien können, haben wir vielleicht doch eine Sonderstellung. Insofern.
Ja, eine Sonderstellung sicherlich, aber halt keine moralische Sonderstellung. Vielleicht haben wir eine biologische Sonderstellung, genauso wie es halt, und das ist aber auch immer, wie gesagt, alles nur relativ zu sehen. Vor 500 Millionen Jahren hatte auch das erste Exemplar eines Lebewesens mit Exoskelett eine Sonderstellung, weil es halt das erste war. Aber ob das jetzt eine inhärente moralische, also einen inhärenten Wert hat, einen absoluten Wert, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Also das wäre halt meine Erwiderung, wenn jemand so argumentieren würde. Wobei du natürlich recht hast, dass wenn Freud Darwin heranzieht und man dann mit Darwin argumentiert und das entkräftet, das natürlich ein sehr elegantes, rhetorisches und argumentatives Mittel ist.
Aber gibt es tatsächlich, Marius, du sagst, der Mensch hat sich daraus gewurschtelt als Erster. Du würdest ja auch nicht behaupten, dass es der Letzte sein wird. Das ist wahrscheinlich der Letzte, aber es ist auf jeden Fall der Erste gewesen. Aber kannst du das mal näher definieren, was du damit genau meinst? Weil kann man nicht auch bei Tieren genau das feststellen? Vielleicht in einer milderen Art, aber das wäre ja nicht wirklich ein Kriterium. Also wenn es nur vielleicht einfacher ist, aber trotzdem angelegt ist. Also könntest du es nochmal genau definieren?
Also da würde ich die Einschränkung, habe ich vorhin auch gemacht, die würde ich vielleicht sogar jetzt noch stärker machen, dass es natürlich auch Tiere gibt, die sich um Artgenossen kümmern, die vielleicht verwundet sind zum Beispiel. Ne? Gerade im Primatenbereich haben wir dieses schon angelegt, aber das ist wirklich konstituierend für eine Gesellschaft ist, also wie bei uns, dass es in der Verfassung festgeschrieben ist, dass jeder Mensch Würde genießt, unabhängig ob alt oder jung, ob krank oder gesund. Und also das ist schon eine Errungenschaft, die ich sehr spezifisch menschlich einstufen würde. Und da würde ich auch sagen, dass wir jetzt nicht die Ersten sind. Es gab es auch rund um den Erdball in anderen Kulturen auch schon vor vielen hundert Jahren, dass da auch einfach eine Gesellschaft sich die Ressourcen wiederum geschaffen hat, sich sowas leisten zu können, auch im wörtlichen Sinne, dass eben auch alte und kranke Menschen nicht aus der Gesellschaft ausgestoßen werden, sondern selbstverständlich Teil davon bleiben. Aber wie du sagst, das ist mit Sicherheit auch, wenn man jetzt, da kenne ich die Literatur auch nicht, aber wenn man da mal nachschauen würde, im Tierreich gibt es sicher auch genügend Beispiele von Tieren, die ja jetzt nicht einfach nur sozialdarwinistisch ihre Kumpels einen Tritt geben, damit die dann von Löwen gefressen werden und die anderen Gnus schaffen es dann dadurch zu entkommen.
Ja, also ich fand immer sehr bemerkenswert die Erfahrung, die ich mal gemacht habe mit einem kleinen Elefantenkind im Antwerpener Zoo. Ich bin da sehr, sehr häufig hingefahren, weil ich in der Nähe gelebt habe und dann bin ich da hingefahren und das Beeindruckende war, das war natürlich ein kleines, süßer Elefant, lieben die meisten Menschen und schauen sich gerne an, aber darum ging es mir gar nicht nur, sondern es war tatsächlich so, dass die Mutter es nicht aufgewachsen oder aufwachsen lassen konnte, in normaler Weise konnte es nicht säugen, diesen sogenannten Kaimok hieß der, sondern eine Tante, so nennt man die dann, sind irgendwie eine verwandtschaftliche Dame, die hat sich um dieses Tier gekümmert und hat damit ja wahrscheinlich ziemlich viele Einschnitte hinnehmen müssen. Also beispielsweise andere Zeit, wo sie Essen besorgen konnte für die Gruppe oder selber sich versorgen konnte, allen möglichen Dingen nachgehen konnte, was vielleicht ein Elefant, das ja ein sehr, sehr hochentwickeltes Wesen ist, was sehr komplexes Leben führt, tatsächlich wahrscheinlich wirklich, also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, ich glaube, es geht nicht zu weit zu sagen, nicht nur, dass es ein extremes Sozialverhalten ist, sondern auch, dass es wirklich mit persönlichen Einschränkungen einhergeht. Und ich gebe dir recht, es ist natürlich jetzt nicht festgelegt. Wir haben keine Dokumente gefunden, wo das festgeschrieben worden ist, dass man sich so und so viel um Waisen kümmert oder um Halbwaisen oder um Sozialfälle. Das wäre ja ein Sozialfall im Prinzip. Aber trotzdem gibt es ja vielleicht eine Möglichkeit, trotzdem das auszuhandeln in impliziter Weise und so weiter. Und bei solchen Beispielen, die werden ja oft angeführt, da gibt es eine riesige Reihe von solchen Beispielen, wo es so Sozialverhalten gibt, wo man auf jeden Fall, das meinte ich mit einem fruchtbaren Forschungsprogramm, wo man einfach endlich mal versucht, eben auch aufzudecken, dass es faszinierende Dinge, die wir nur uns zuschreiben, tatsächlich auch bei anderen gibt. Und das heißt ja nicht, dass es zum Schluss eben sowas gibt wie eine Verfassung beispielsweise. Ich denke zum Beispiel Rechtsprechung. Also eine Rechtsprechung, die zum Beispiel abstrahiert, die also nicht mehr mosaisch ist, wo man einfach sagt, der eine hat dem einen reingehaut, jetzt haue ich ihm auch rein. Das ist eine ziemlich primitive Geschichte. Die sehe ich auch, diese Art von Rechtsprechung, dieses Vergelten sehe ich wahrscheinlich bei allen möglichen Tieren auch und auch bei Menschen.
Wobei selbst das ja schon eine Errungenschaft war, dass man nicht sagt, du hast mir eine reingehauen, ich vernichte deine ganze Sippe oder so, ne?
Also das ist richtig, aber kann man natürlich in Teilen auch bei anderen Tieren sehen, dass man nicht direkt das ist ja der schöne Anfang von 2001, das Space Odyssey von Stanley Kubrick, dass man irgendwann, dass diese Barriere überschritten wird, so interpretiere ich den Anfang mit der Affenszene, diese ersten ungefähr 18 Minuten gefühlte, wo eben dieser erste Schritt gegangen wird, dass man eben nicht mehr einfach vergeltet oder vergilt gegen ein Individuum, ja, und zurückhaut, sondern die ganze, nicht Spezies, aber die ganze Gruppe tatsächlich versucht auszulöschen in konzertierter Weise. Der Sündenfall sozusagen des Vormenschen, so interpretiere ich es auf jeden Fall. Aber das wäre tatsächlich trotzdem bei anderen Wesen, denke ich, eben sind solche Sachen auch angelegt, mindestens. Und wahrscheinlich werden wir in den nächsten Jahren noch Faszinierendes rausfinden, wie das Sozialverhalten ist. Und wir sind auf jeden Fall eines, das kann man mindestens sagen, wir sind wahrscheinlich perfektioniert auf soziales Verhalten. Also wir haben nicht nur Sozialverhalten, sondern wir sind perfektioniert. Und das merkt man eben an Kommunikation. Das merkt man daran, ich gebe immer das Beispiel, dass wir beispielsweise unglaublich gut schon an den Augenpartien erkennen können, welcher mentale Zustand vermutlich der andere hat. Also ich brauche gar nicht die Worte dazu, sondern ich achte sehr auf die Augen, weil ich darin tatsächlich sehr viel lesen kann. Wir haben da dazu neulich eben eine Publikation auch veröffentlicht, so wollte ich sagen. Und solche Sachen, die finde ich dann wirklich sehr, sehr faszinierend. Das ist auf jeden Fall darin fokussiert. Aber ich würde nicht sagen, dass ich so weit gehen könnte, dass wir die Einzigen sind, die tatsächlich Sozialverhalten sehr stark tatsächlich entwickelt haben.
Ja, solange das in die Richtung läuft, dass wir nicht anfangen, andere abzuwerten, sondern zum Beispiel Tiere eher aufzuwerten. Ich habe überhaupt kein Problem damit zu sagen, der Mensch wäre jetzt nicht besonders oder es findet sich schon im Tierreich. Nur dieser Dammbruch, der da vielleicht befürchtet wird, wenn ich diese Sonderstellung aufgebe, da ist schon auch was dran. Also ich verstehe, wenn man versucht, diese Sonderstellung zu behalten aus sehr hehren Motiven und nicht eben aus jetzt Überheblichkeit.
An der Stelle habe ich, weil wir nur noch wenige Minuten haben, habe ich eine Frage an Klaus, von dem ich weiß, dass er sich überwiegend vegetarisch ernährt. So, und ich habe eine Frage, die ich eigentlich allen Leuten stelle, die sich vegetarisch oder vegan ernähre. Und es ist, soll keine Frage sein, um die irgendwie in Verlegenheit zu bringen, sondern es ist genuines Interesse. So, und ich hatte nämlich folgenden Gedanken. Wenn man diese Art, sich zu ernähren, damit rechtfertigt, dass man sagt, ich möchte nicht, dass ein Tier für mich leidet. So, das ist absolut, also wie gesagt, ich stelle es überhaupt nicht in Frage. So, ich finde, es ist eine moralisch erstrebenswerte Leistung, sich vegan zu ernähren und vegetarisch zu ernähren. Also das steht vollkommen außer Frage. Ich möchte einfach nur mal dieses Argument dekonstruieren. Okay, dann sagt man, okay, gut, ich möchte nicht, dass ein Tier für mich leidet. Gut. Was steckt in dieser Aussage drin? Tier und Leid. Was brauche ich, was zeichnet ein Tier aus? Naja, es ist ein Eukaryot, ne? Eine Zelle mit Zellkern. Und es hat keine Chloroplasten, es ist eine tierische Zelle. Wir haben das alle gelernt damals in der Schule. Okay, das zeichnet also ein Tier aus. Auf der anderen Seite Leid, also so eine gewisse Art Empfindungsfähigkeit. Was braucht man für Empfindungsfähigkeit? Naja, Reizreaktion, ich brauche ein Informationsverarbeitungssystem bei den Wirbeltieren oder bei vielen Tieren ist es halt einfach ein Nervensystem. Ich muss Schmerz empfinden können. Okay, alles steht alles außer Frage. Jetzt haben wir auf dem komplexen Level des Kontinuums überhaupt kein Problem mit dieser Klassifizierung. Ne? Wir wissen, dass unsere Nutztiere, die wir normalerweise verwenden, Schmerz erleiden können. Wir wissen, dass sie Emotionen haben. Das ist, steht alles außer Frage. Spannend wird es ja, wenn wir dieses Kontinuum der Komplexität mal ein bisschen weiter runtergehen und plötzlich im Insektenbereich sind, wo wir sagen, okay, wir haben hier einen Mehlwurm. Dieser Mehlwurm hat keine, ist vom Informationsverarbeitungssystem so weit von der Komplexität eines komplexen Nervensystems entfernt, wie es eigentlich nur geht. So. Aber es ist ein Tier, ne? Es besteht aus eukaryotischen Zellen. Und jetzt wird es noch spannender, wenn wir sagen, naja, es gibt aber auch Pflanzen, die eine höhere, in Anführungszeichen, neuronale Komplexität aufweisen als diese Tiere, zum Beispiel Pilze. Pilze kommunizieren auf komplexeste Art und Weise miteinander über gigantische Entfernungen. Also es sind faszinierende Lebewesen. So. Und jetzt ist die Frage, okay, Mehlwürmer essen, Pilze nicht essen, weil es tut mir leid, ich habe noch von niemandem die Antwort gehört, naja, ich esse nichts, was eine eukaryotische Zelle mit Zellkern ist. So, also diese Unterscheidung wird nicht gemacht. Es wird auf die Empfindungsfähigkeit Bezug genommen, aber dann muss man halt sagen, naja, es gibt aber auch Pflanzen, die wahrscheinlich empfindungsfähiger sind als Tiere. Und da wird, und plötzlich in diesem Bereich wird es dann doch zu dieser, geht's auf diese zellulären Ebene runter, auch wenn unbewusst.
Ja.
Klaus vielleicht.
Also erstmal als kurzes Statement, also ich finde das ganz, ganz toll, dass du mich als jemanden, der vegetarisch sich ernährt, bezeichnest. Das bin ich aber leider nicht. Ich bin jemand, der tatsächlich immer weniger Fleisch isst und tatsächlich bestrebt ist. Und das hat ganz, ganz viele Gründe. Das hat was mit Ökologie zu tun. Das hat was mit Gesundheit übrigens auch zu tun. Und es hat auch tatsächlich mit dem Ding zu tun, was du gerade angesprochen hast und was ich auch selber nicht richtig definieren kann. Ich würde eben tatsächlich sagen, es ist ein zutiefst psychologisches Moment, dass ich habe zum Beispiel vor ungefähr 20 Jahren beschlossen, keine Tiere mehr zu essen, prinzipiell nicht, die einfach keine gewisse Zeit hatten, leben zu können und überhaupt keine Tiere mehr eigentlich nach Möglichkeit, die nicht wenigstens eine Möglichkeit hatten, irgendwie vernünftig zu leben. Also, und das ist darüber gehe ich normalerweise auch nicht rüber. Also zum Beispiel, ich esse keine Kälbchen, ich esse keine kleinen Ferkel und so weiter. Also das mache ich prinzipiell nicht und ich ernähre mich auch meist mit sehr gesünderen Arten von Fleisch. Aber es ist tatsächlich so, es ist bei Weitem nicht konsequent. Und das zeigt aber genau diese Bruchlinie auf. Also weil ich einerseits tatsächlich an die Empfindung tatsächlich von Tieren denke und dann gleichzeitig andere Sachen wieder ausspare, die vielleicht auch aus Bequemlichkeit dann einfach, was weiß ich, ich beschäftige mich nicht so wahnsinnig stark mit der Kommunikation von Pilzen, obwohl ich darüber auch gelesen habe, vielleicht einfach auch, weil man irgendwann natürlich in eine tatsächlich einen infiniten Regress kommt, weil du irgendwann natürlich wirklich Probleme hast, noch an was Vernünftiges zu kommen. Und ich liebe auch Essen, aber das ist übrigens ein ganz schlechtes Argument. Dieses, ich habe das oft gehört, ich liebe gutes Essen und zum Beispiel, jetzt nehme ich mal ein krasses Beispiel, Gänsestopfleber ist doch was Wunderbares, weil es schmeckt so gut. Das ist ein ekliges Argument. Hier ganz klar als Statement, ich kann nicht einfach sagen, dass was, weil was gut schmeckt, etwas völlig Inakzeptables, nämlich ein Tier gemästet wird, tatsächlich genommen wird. Aber
du und siehst, wenn man, ja. Ganz kurz, wenn man Hannibal Lecter fragen würde, würde er sicherlich auch sagen, dass die Leber mit dem Chianti und den Fava-Bohnen hervorragend geschmeckt
hat. Ganz genau, richtig, ganz genau. Und da kommt eben einem dieses Schaudern und das sollte einem auch kommen. Und insofern, ich würde da gerne mal drüber sprechen, vielleicht machen wir da auch mal ein eigenes Kapitel oder wenigstens einen Vers auf, weil ich finde Vegetarismus wirklich ein wahnsinnig spannendes, auch wichtiges Thema, aber ich kann es hier definitiv, kann ich nicht sagen, dass das für mich die Leitlinie ist, dass es zum Beispiel nahe dem Menschen ist oder dass es nur die Empfindung ist, es ist wirklich sehr, sehr viel und es ist zum Schluss ein idiosynkratischer Ansatz, der brüchig ist, so wie es eben für Menschen oft ist. Und trotzdem irgendwie zutiefst menschlich.
Definitiv. Also das ist, wie gesagt, das war jetzt auch nicht irgendwie als Versuch zu verstehen, die moralische Inkonsequenz von Vegetarierinnen oder Ähnlichen aufzuzeigen, wie Klaus gesagt hat. So, also diese Brüchigkeit ist uns ja allen zu einig, eigen in unserem moralischen Verhalten und Denken. Es ging mir eben einfach nur um diese Dekonstruktion dieses einzelnen Arguments, ja. Wohingegen man zum Beispiel einfach die Gesundheitsargumente anbringen kann, wo man sagt, okay, da kann ich überhaupt nicht gegen ankommen oder die Klimaargumente, so da schlägt einfach die fleischlose Ernährung die fleischhafte um Weiten. Aber wie gesagt, es ging mir eben nur um dieses eine Argument und vielleicht können ja die Hörerinnen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, sich eben auch darüber Gedanken machen und uns vielleicht auch ihre Einstellung und ihre Gedanken dazu mitteilen. kontakt@bamberger-psychokalypse.de lautet unsere Adresse, wo ihr uns gerne schreiben könnt. Gerne Themenvorschläge, Themenwünsche, Kritik, Lob, Anregungen anbringen könnt. Ansonsten freuen wir uns über jede Bewertung auf iTunes, auf Apple Podcasts und damit beende ich auch diese Folge der Bamberger Psychokalypse. Nächste Woche sprechen wir über die dritte und finale Kränkung. Mal gucken, was das ist, wenn es von Sigmund Freud geschrieben wurde. Tschüss.
Servus.
Ciao. Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.